Hallo, willkommen zu unserem MVA-Kurs Interaktive Datenanalysen mit Apache Spark auf Microsoft Azure. Ich bin Olivia Klose, Technical Evangelist bei der Microsoft Deutschland GmbH und diesmal habe ich einen speziellen Gast dabei, und zwar Sascha Dittmann, unseren Cloud Solution Architect. Sascha, magst du dich mal kurz vorstellen?
Gerne. Hallo auch nochmal von meiner Seite. Mein Name ist Sascha Dittmann. Wie von Olivia erwähnt, ich bin Cloud Solution Architect bei der Microsoft und in diesem Rahmen helfe ich Kunden, Cloud-Lösungen zu entwickeln. Und zu meinem Background, ich verwende Microsoft Azure jetzt seit der ersten Beta, also das heißt Ende 2009 habe ich damit angefangen und meine Kernkompetenzen in der Vergangenheit waren eigentlich der SQL Server Business Intelligence Bereich und in den letzten Jahren Big Data. Und in dem Rahmen habe ich auch auf diversen Konferenzen zu verschiedensten Themen schon Vorträge gehalten.
Danke, Sascha. Auch noch ein paar Worte zu mir. Und zwar, ja genau, ich bin Olivia Klose, Technical Evangelist. Ich fokussiere mich ähnlich wie Sascha auf Azure, und zwar spezifischer auf Big Data und Machine Learning Lösungen, was ja ganz cool ist mit Azure Machine Learning zum Beispiel. Ähnlich wie Sascha bin ich regelmäßig auf deutschen wie auch internationalen Konferenzen unterwegs, habe mit Sascha zum Beispiel auch ein paar Workshops gehalten. Nebenbei blogge ich auch recht regelmäßig, spezifisch auch zu Machine Learning unter oliviaklose.com und twittere auch noch. Für wen ist denn dieser MVA-Kurs geeignet? Also ganz gut wäre der für Entwickler, DBAs, aber allgemein für diejenigen, die sich natürlich für Big Data sozusagen interessieren. Was wir auch empfehlen als Hintergrundwissen ist allgemein zu Apache Hadoop, also dem Open Source Big Data Framework, wie auch empfohlenen Hintergrundwissen zu Microsoft Azure. Aber die relevanten Sachen werden wir sowieso nochmal in dem oder im Laufe des MVA-Kurses erklären. Dieser MVA-Kurs, also interaktive Datenanalysen mit Spark auf Microsoft Azure, haben wir auf drei Module verteilt. Wir werden natürlich erstmal anfangen damit, was ist denn überhaupt Apache Spark, zeigen dabei dann auch noch, wie man das installieren kann. In dem zweiten Modul wird dann Sascha genauer auf den Spark Core, also dem Herzstück von Spark, eingehen. Und in dem letzten Modul gehen wir auf Spark SQL und Visualisierungen ein. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit dem ersten Modul an. Was ist denn überhaupt Apache Spark? Da werden wir einige Teile genauer durchgehen. Natürlich erstmal anfangen oder eine allgemeine Einführung in Apache Spark. Dann, warum ist denn Spark überhaupt so beliebt geworden? Also die typischen Szenarien, wo man Spark einsetzen kann. Und zum Schluss werden wir dann Demos zeigen. Und zwar zum einen Sascha, wie man Spark lokal auf dem Windows-Rechner installieren kann. Und ich dann, wie man Spark auf Azure HD Insight einsetzen kann. Fangen wir mit dem ersten Teil des ersten Modules an, und zwar, was ist denn überhaupt Apache Spark? Wenn man auf die Webseite geht von Apache Spark, sieht man, okay, Spark ist a fast general engine for large scale data processing. In anderen Worten, es ist eine Engine, die schnell, sowohl schnell als auch allgemein oder einheitlich ist für das Verarbeiten von großen Datensätzen. Und hier habe ich da schon ein bisschen angefangen mit einheitlich und dass es ja parallel ist, ähnlich wie Hadoop halt. Diese vier Sachen sind eigentlich die vier Hauptmerkmale, die Spark ausmachen und die werden auch auf der Webseite sehr prominent hervorgehoben. Fangen wir einfach an mit Speed. Und hier anhand eines Beispiels mit Logistic Regression sieht man gleich beim ersten Anblick, dass Spark doch um einige schneller ist als Hadoop. Für diejenigen unter euch, die schon ein paar Erfahrungen mit Hadoop gesammelt haben, wissen ganz genau, Hadoop oder wenn man da einen MapReduce-Job laufen lässt, einen Hive-Job, Pig-Job oder wie auch immer, ist das keine Sache von wenigen Sekunden, sondern schon eher eine Sache von einigen Minuten oder sogar eher Stunden. Das heißt, ideal für eine kleine Kaffeepause halt. Und dementsprechend ist Hadoop nicht unbedingt gut geeignet für interaktive Datenanalysen oder sogenannten Data Exploration, was Spark eben wirklich ausmacht. Der nächste Punkt ist Ease of Use. Und das zielt genau darauf hin, dass es eben extrem einfach ist, für alle möglichen Entwickler Spark zu nutzen. Und das aus dem einfachen Grund, dass da eben viele APIs schon angeboten sind. Es gibt viele Entwickler, die schon in der Java-Welt zu Hause sind oder in der Scala-Welt, Python- oder R-Welt zu Hause sind. Und dementsprechend müssen sie nicht unbedingt eine weitere Sprache erlernen, sondern können in dieser einen Programmiersprache bleiben, sei Scala oder Python, hier oder auch R oder Java, um Spark nutzen zu können. Ein Beispiel, auch das Buch Learning Spark, hat extrem viele Codebeispiele, die in drei Sprachen alle gezeigt werden. Zum einen Java, Scala und Python. Der dritte Punkt, der auch Spark immer ausmacht, ist Generality, Allgemeinheit oder eigentlich hier eher das Einheitliche, also so ein Unified Framework. Das heißt, mit Spark kann man ziemlich viele Daten in einer Applikation, in einer Anwendung schon gleich verarbeiten. Sei es strukturierte Daten anhand von Spark SQL oder Datenströme, also Data Streaming sozusagen, was hier mit Spark Streaming dann abgedeckt wird. Man kann darüber hinaus auch Machine Learning Algorithmen schreiben in Spark anhand der recht ausführlichen Machine Learning Library von Spark selber oder eben die Graph Library auch hernehmen. Das jüngste Mitglied in diesem Spark Framework ist Spark R, also R on Spark, was auch Sinn macht. Weil wenn Spark gerade bei den Data Scientists gut ankommen möchte, ist R eine der Hauptsprachen, die eben genutzt wird unter Data Scientists. Und dementsprechend wird seit Juni oder Juli R on Spark auch noch angeboten. Der letzte Punkt ist dann Runs Everywhere. Das heißt, wo sollen denn die Daten überhaupt liegen? Worauf kann es denn oder worauf kann Spark denn laufen? Angefangen einmal mit Spark Standalone und das wird Sascha später auch noch genauer zeigen, wie ihr Spark auf eurem Laptop eben installieren könnt und so einfach laufen lassen könnt. Darüber hinaus kann Spark auch auf Hadoop laufen, also auf Yarn, Yet Another Resource Negotiator, und das als Cluster Manager nutzen oder auch auf einem weiteren Open Source Projekt Apache Mesos, ebenfalls ein Cluster Manager, laufen. Dementsprechend sieht man da eine ziemlich große Flexibilität. Wo ich das schon gerade angesprochen habe, wo kann ich denn all meine Daten abspeichern? Und das ist natürlich die perfekte Überleitung von Runs Everywhere, weil HDFS, das Hadoop Distributed File System, macht ja auch Sinn, wenn Spark auf Hadoop läuft. Darüber hinaus natürlich auch HBase, also die NoSQL-Datenbank auf Basis von HDFS oder eben kann auch basiert auf Hive-Tabellen sein. Hive, eine weitere Komponente in dem riesen Hadoop-Ökosystem, was geeignet ist für, naja, einer SQL-ähnlichen Skriptsprache, damit man nicht alles in dem schmerzhaften MapReduce schreiben muss. Dann zum Schluss, oder nicht zum Schluss, aber eine weitere Möglichkeit ist natürlich Cassandra, eine NoSQL Open Source Datenbank. Und auch recht neu in der Azure-Familie ist Azure Data Lake. Man kann seine Daten auf Azure Data Lake abspeichern, ähnlich wie jetzt Azure Blob Storage, nur mit dem Unterschied, dass es hier oder dass im Azure Data Lake das sehr gut skaliert. Und sich keine oder man sich als Entwickler keine Gedanken dazu machen muss, ob man da jetzt oder wie man seine Daten partitionieren sollte über mehrere Speicherkonten und über mehrere Dateien. Wie ist denn überhaupt Spark in der Community angekommen? Und für viele bestimmt bekannt, Hadoop hat ja einen ziemlich großen Hype erlebt in den letzten, sagen wir mal so, 5 bis 10 Jahren. Hadoop ist sozusagen das Synonym für Big Data geworden. Was aber hier interessant ist, ist genau diese blaue Linie für Apache Spark. Spark ist ja entstanden als Wissenschaftsprojekt ungefähr 2009 in Berkeley und hat in den letzten 2, 3 Jahren einen unglaublichen Hype erlebt. und hat ja geradezu Hadoop einfach noch überholt. Wenn man auch in den letzten paar Jahren auf irgendwelchen Big Data Konferenz gegangen ist, wie Strata Conference oder einem Hadoop Summit, merkt man recht schnell, dass meistens 80% der Sessions oder der Vorträge eigentlich alle sich auf Spark konzentrieren und weniger auf Hadoop. Aber die Frage Spark versus Hadoop werden wir später in diesem Modul auch noch genauer eingehen. Selbst die großen Zeitungen oder Medien, wie jetzt Fortune, hat das auch aufgegriffen und nennt Spark sozusagen das Taylor Swift of the Big Data Software. Und wir sehen natürlich, dass auch viele weitere Firmen stark da rein investieren, sei es jetzt eine IBM oder Cloudera. Cloudera als Startup ja mit oder durch Hadoop groß geworden, wechselt jetzt ganz klar von MapReduce zu Spark. Heißt nicht, dass alles, was mit MapReduce zu tun hat, irgendwie verlassen wird. Nein, es wird weiter supported, aber Cloudera investiert viel mehr jetzt in Spark rein. Und abgesehen von dem Hype oder wie viele Leute jetzt Spark nutzen, sieht man das auch in Apache Software Foundation, wie aktiv Spark tatsächlich ist. Ist eines oder ist das aktivste Projekt überhaupt in der Apache Software Foundation? Fahren wir fort mit dem nächsten Teil des ersten Modules, und zwar den Szenarien. Wo wird Spark eingesetzt? Warum ist Spark oder wo ist Spark denn besonders beliebt? Im Gegensatz zu Hadoop zum Beispiel. Eines der beliebten Szenarien ist Stream Processing, sei es jetzt Logfiles oder Sensordaten. Das sind immer diese Datenströme, die meist von mehreren Quellen zeitgleich bei uns ankommen. Zum einen könnte man natürlich diese Datenströme gleich on desk abspeichern und dann später im Nachhinein analysieren, so nach dem Motto, lass uns einfach einen Staudamm an Daten irgendwie generieren und dann später werden wir schon feststellen, wie wir die Daten nutzen können. Aber manchmal ist es tatsächlich auch besser, gleich on the fly, während die Daten reinströmen, gleich zu analysieren. Wie zum Beispiel, sei es jetzt bei finanziellen Transaktionen, um gleich rauszufinden in Echtzeit, ob es sich hierbei um einen Betrug handelt oder nicht. Und diese dann gleich klassifizieren und dann auch schön ein Alert loszuschießen. Das nächste Szenario, meiner Meinung nach eines der Killer-Arguments sozusagen für Spark, ist Machine Learning. Zum einen bietet Spark eine recht ausführliche Machine Learning Library, die jeder dann eben nutzen kann. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch mal dieses Credo, mehr Daten führt dazu, dass die Machine Learning-Modelle um einiges genauer werden. Natürlich könnte man diese Daten dann in Batch-Modes immer wieder nochmal analysieren, aber dadurch, dass man in Spark diese Daten in Memory erstmal abspeichern kann, kann man immer wieder die gleichen Queries mehrmals at Scale eben laufen lassen. Und dementsprechend ist Spark extrem gut dafür geeignet, um Machine Learning-Algorithmen erstmal zu trainieren, weil man muss diese Daten oder diese Algorithmen immer wieder nochmal laufen lassen, aber mit etwas veränderten Parametern. Dementsprechend sehr ähnliche Queries immer wieder bei großen Datensätzen und man möchte nicht erstmal 2 Tage warten, um rauszufinden, ah, okay, diese Parameter haben jetzt bei Random Forest bei diesem einen Datensatz nicht so gut geklappt. Jetzt wieder alles von vorne, aber mit anderen Parametern. Das andere beliebte Szenario, wo Spark eingesetzt wird, sind natürlich diese interaktiven Analysen. Und die habe ich ja schon vorher ein bisschen erwähnt. Natürlich könnte man schon im Voraus seine Queries haben, die schon im Voraus alle definiert sind und solche statischen Dashboards für Sales oder irgendwelche Produktionen eben generieren. Aber als Business Analyst oder als Data Scientist möchte man ja eher diese Daten explorieren, ein bisschen erkundschaften. Und da ist das eher so, dass man erstmal eine Frage stellt, man sieht ein Ergebnis und dementsprechend möchte man gleich vom Ergebnis ab dann die Frage ein bisschen, naja, tweaken, ein bisschen abändern. Und hier möchte man nicht extra Minuten oder Stunden warten, bis man da irgendwelche Ergebnisse bekommt, sondern gleich viel schneller zu einem Ergebnis kommen. Diese Interaktivität ist natürlich sehr attraktiv für alle Business Analysten oder Data Scientists. Und das letzte Szenario, was ich hier dann auflisten möchte, ist Data Integration. Mit ETL oder ETL ist ja allseits recht bekannt dafür, dass es sehr oft genutzt wird, um Daten von unterschiedlichen Systemen oder Quellen herzunehmen, die erstmal säubern, die standardisieren und dann in einem separaten System dann hochzuladen für Analysen. Dieser ETL-Prozess ist aber extrem teuer, extrem langsam und dementsprechend also ist es dann um einige schneller bei Spark aufgrund der In-Memory-Technologie. In der Keynote vom Spark Summit in Europa 2015, also vor ein paar Monaten, hat einer der Gründer von Spark oder von Databricks eigentlich ja, zwei Szenarien nochmal hervorgehoben, die gerade in Enterprises extrem gut ankommen. Das eine ist Unifying Data Sources und das andere Unifying Data Processing. Unifying Data Sources, also Datenquellen vereinheitlichen oder zusammenbringen, knüpft eigentlich sehr gut an das Szenario, an das letzte Szenario, was ich in der vorherigen Slide erwähnt habe, und zwar Data Integration. Wir kennen alle das traditionelle Data Warehouse. Wir haben unsere unterschiedlichen Datenquellen. Von diesen Datenquellen interessieren uns aber nur bestimmte Extrakte von den Daten. Diese müssen aber erstmal ja, extrahiert werden. Das an sich ist ja schon ein recht langsamer Prozess. Dann darüber hinaus, diese Extrakte werden dann auch miteinander kombiniert. Diese Kombinierung dauert ebenfalls recht lange und dann diese Kombinationen werden dann eben hochgeladen in ein Data Warehouse. Also zusammengefasst, recht langsam, man muss genau wissen, welche Datenextrakte man überhaupt haben möchte und wie man die standardisiert und so weiter und so fort. Im Gegensatz dazu gibt es dann eben sozusagen dieses Just-in-Time-Data Warehouse, was eben die Vision von Spark ist. Wir haben hier wiederum unsere unterschiedlichen Datenquellen, können die aber gleich reinholen. Anhand der In-Memory-Technologie und innerhalb von Spark kann man diese dann auch viel leichter kombinieren. Und dementsprechend haben wir da eine niedrigere Latenz, wenn es darum geht, diese dann zu kombinieren und dann wieder in Anführungsstrichen hochzuladen. Gucken wir uns mal eine Analogie dazu an. Wenn wir uns 10 Jahre zurückdenken und wenn wir einen Film gucken wollten, dann war es meistens so, dass wir dann den Film, sei es jetzt zum Beispiel über iTunes, erstmal komplett herunterladen müssten. Sobald er komplett heruntergeladen ist, kann man erst den Film oder die Musik und so weiter und so fort eben sich anhören oder angucken. Natürlich ist der Trend da um einiges weitergegangen. Der Trend ist jetzt nicht mehr Download and Play, sondern eher Cache and Play. Am Beispiel von Netflix. Ich möchte jetzt nicht erstmal eine Stunde warten, bis ich House of Cards gucken kann, sondern möchte das gleich on the fly eben sehen. Dementsprechend wird das gebuffert oder gecached und ich kann das dann gleich ab Minute 1 sofort angucken. Gucken wir uns das andere Szenario an, was bei Enterprises sehr gut ankommt, und zwar dieses Unifying Data Processing. Fangen wir erstmal mit der Analogie an. Und zwar denken wir uns mal 15 bis 20 Jahre zurück, als die ersten sogenannten Handys rauskamen. Waren natürlich Riesenteile, aber hey, man konnte mit denen natürlich super gut telefonieren. Es hat sich natürlich weiterentwickelt zu spezielleren Devices. Das heißt, wir haben da ein Device, ein Gerät als MP3-Player, mit dem man spezifisch nur Musik hören kann. Wir haben die Gameboys, mit denen man spezifisch eben Spiele spielen kann. Man hat ein besseres Handy, wie man das jetzt hier an dem Nokia-Handy sieht, mit dem man nur telefonieren kann und ja, okay, auch Snake spielen kann. Oder eben solche Navigatoren. Der Trend ist natürlich noch weitergegangen, all diese speziellen Geräte in ein Gerät zusammenzufassen, zu vereinheitlichen, dementsprechend so einem Smartphone. Und man könnte natürlich sich darüber streiten, aber meiner Meinung nach kann man mit einem Smartphone besser telefonieren zum Beispiel. Es gibt bessere Spiele, die spezifisch eben für das Smartphone programmiert oder entwickelt wurden. Und die GPS oder die Navigation kann auch besser sein auf einem Smartphone, weil in Realtime auch noch Stauinformationen reinfließen können. Das ist auch die Vision von Spark. Sozusagen Spark ist das Smartphone in dem Big Data Landscape. Angefangen 2002 ungefähr oder also 2002 mit den Google White Papers und dann dementsprechend später als Open Source Projekt hat sich Hadoop etabliert für das Batch Processing. Aber dann ist schnell aufgefallen, man möchte nicht alles immer in MapReduce schreiben. Dementsprechend hat sich Hive, Pig, sich dann entwickelt Storm dann für Stream Processing, Uzi, um das alles zu orchestrieren und Mahout, um eine Machine Learning Library basiert auf dem Hadoop Framework zu entwickeln. Dementsprechend ist aus diesem Hadoop MapReduce dann ein riesen Hadoop Ökosystem, hat sich dann eben sozusagen etabliert. Und in diesem Ökosystem gibt es dann unterschiedliche Komponenten, Mahout spezifisch für Machine Learning, diese Komponente genau für das und jenes und so weiter und so fort. Dementsprechend jetzt ein Hadoop-Cluster zu installieren, ist jetzt nicht einfach nur ein Hadoop-Cluster zu installieren. Nein, da muss man noch viele weitere oder muss man viel mehr planen, welche Komponenten denn jetzt wichtig sind, wie man denn da jetzt was genau konfigurieren muss. Und diese Komponenten sollen jetzt alle schön vereinheitlicht werden in Spark, wie man das ja recht am Anfang sehen konnte mit dem Spark Stack, mit Spark Streaming, Spark SQL, Spark R, Graph und Machine Learning. Und die Vision hierbei ist natürlich ganz klar, mit Spark, mit einem einheitlichen System, soll die Entwicklung von Applikationen vereinfacht werden, sollen diese Applikationen auch besser sein, sei es jetzt Realtime Analytics oder gleich Betrugserkennung und zwar instant, also jetzt sofort. Welche Unternehmen nutzen denn überhaupt Spark? Und eines der prominentesten Beispiele ist Microsoft selber mit den Office 365 Nutzerdaten. Und das ist ein riesen Big Data Case. Hier werden nämlich 10 Terabyte an Daten pro Tag eingesammelt und die müssen natürlich irgendwie oder sollten dann analysiert werden. Wurde zum Beispiel erwähnt in einer Keynote von dem Spark Summit in Europa von dem Chief Evangelist von DataStax. DataStax ist das Startup, was hinter Cassandra steckt. Das heißt, Office 365 nutzt Cassandra plus Spark, um eben die Daten zu analysieren. Unten findet ihr auch den Link dazu, wenn ihr euch das näher angucken möchtet. Wie steht denn Spark gegenüber Hadoop? Weil öfters würde man sich natürlich die Frage stellen, warum soll ich denn überhaupt noch einen Hadoop-Cluster installieren? Spark scheint doch komplett das Bessere zu sein, das Einfachere und so weiter und so fort. Und Fakt ist, wenn man sich zum Beispiel hier den Code anguckt für Computing and Average, also einen Durchschnittswert zu berechnen, sieht es bei Hadoop doch um einiges länger aus mit Mapping und dann Reducing. Auf der anderen Seite in Spark, hier in diesem Fall Lambda-Expressions in Python, sieht es doch um einiges kürzer aus anhand der Zahl der Zeilen, die hier genutzt werden. Dementsprechend, also die Productivity der Entwickler wird da um einiges gesteigert. Trotzdem sollte man immer noch oder wird hier eher empfohlen, Spark auf einem Hadoop-Cluster zu installieren, weil letztendlich bringt Hadoop auch Spark einige Sachen. Fangen wir einfach an mit Yarn, und zwar dem Yarn Resource Manager, um die Aufgaben eben zu schedulen. Das kann zum Beispiel Spark selber nicht unbedingt. Darüber hinaus, das Distributed File System, also das verteilte Dateisystem, ist natürlich sehr praktisch, was Hadoop eben anbietet, eben dieses HDFS, Hadoop Distributed File System. Disaster Recovery ist natürlich auch etwas oder ist ein Aspekt, der Hadoop abdeckt, um ja, Recovery von Daten, also die Daten wiederherzustellen, falls irgendwelche individuellen Knoten ausfallen sollten. Und zum Schluss Data Security. Durch Hadoop-Projekte oder Hadoop-Komponenten wie Apache Nox oder Apache Ranger wird die Datensicherheit dann wieder erweitert. Auf der anderen Seite, was bringt denn jetzt, also wenn Hadoop doch alles hat, warum sollte man denn überhaupt dann Spark nutzen? Und das liegt natürlich hier alles auf Basis oder liegt komplett hier an der In-Memory-Technologie, die Spark hier sehr stark nutzt. Wie man hier in dem ersten oder in dieser ersten Zeile sieht, in MapReduce würde immer wieder nochmal auf Disk was hier in HDFS nochmal geschrieben werden. Und dieses Schreiben, das Ablesen und so weiter und so fort dauert extrem lange. Spark bietet natürlich auch weitere Libraries an, die doch um einiges praktischer sein. Sei es jetzt einfach die Machine Learning Library. Natürlich, Hadoop hat da auch diese Machine Learning Komponente namens Mahout, ist aber ehrlich gesagt schon seit ungefähr einem Jahr eigentlich nicht mehr weiterentwickelt worden oder gefühlt nicht mehr weiterentwickelt worden. Und Mahout setzt selber auch eher auf die Spark Engine. Gehen wir jetzt zu der Demo, wie man denn Spark installieren kann. Und dann übergebe ich einfach gleich weiter an Sascha, wo er erstmal zeigt, wie man Spark Standalone, also auf deinem Rechner installieren kann.
Apache Spark lokal zu installieren ist relativ simpel. Das kann ich zum einen auf Windows-Betriebssystemen machen, aber natürlich auch unter Unix- oder OSX-Betriebssystemen. Dazu gehe ich am besten auf die spark.apache.org-Webseite und dort in den Bereich Download. In dem Bereich Download kann ich dann dementsprechend auswählen, welche Spark-Version ich runterladen möchte und auch welches Paket ich runterladen möchte. In den meisten Fällen verwende ich für die lokale Installation zum Testen und zum Rumspielen ein Prebuild für Hadoop in der Version 2.6 oder 2.4. Dazu benötige ich lokal auch kein wirkliches Hadoop-Cluster, aber das zeige ich gleich in einer Minute. Anschließend wähle ich aus, ob ich einen Mirror verwenden möchte oder einen direkten Download haben möchte und kann dann den Link unter Punkt 4 verwenden, mit Link speichern unter zum Beispiel, um den mir irgendwo hinzuspeichern. Dieses Paket ist circa, zumindest derzeit, circa 300 MB groß, deswegen habe ich das bereits schon gemacht. Des Weiteren, das ist ein TGZ-Archiv. Um das auspacken zu können, unter Unix bzw. unter OSX, kann ich die dementsprechenden Kommandozeilenbefehle verwenden. Unter Windows muss ich ein Tool verwenden, wie zum Beispiel 7-Zip. Mit dem kann ich das dann entpacken und das darin enthaltene TAR kann ich dann auch nochmal entpacken. Und dann habe ich ganz normal das Archiv, was ich auf meine Platte irgendwo hinpacken kann. Als Voraussetzung für die Installation bzw. für das lokale Laufenlassen von Spark ist eigentlich nur Java in der Version 7, also Java 7 bzw. höher, vonnöten und damit kann ich es schon laufen lassen. Des Weiteren, wenn ich natürlich die Python Interactive Shell verwenden möchte, bzw. die R Interactive Shell, benötige ich auch noch dementsprechend Python in Version 2.6 aufwärts bzw. R in der Version 3.1 oder größer. Nachdem ich das Ganze runtergeladen habe und entpackt habe, habe ich das bei mir im Verzeichnis C Spark entpackt. Ein wichtiger Hinweis für die Windows-Betriebssysteme: Hier ist vorausgesetzt, dass der komplette Pfad bis zu den Binaries von Spark keine Leerzeichen enthält. Also dementsprechend habe ich es bei mir momentan, wie gesagt, unter C Spark entpackt. Gerade einfach so, wie es ist. Was ich als nächstes machen kann, ist, ich kann mir eine Eingabeaufforderung aufmachen, in meinem Fall mit Administratorrechten. Wechsel dann dementsprechend in das Verzeichnis Spark und kann dort zum Beispiel PySpark, also die Python Interactive Shell für Spark ausführen. Wenn ich das Ganze dann ausführe, wird unter anderem ein komplettes Standalone Spark Cluster für mich gestartet und ich kann sofort, wenn Spark fertig geladen hat, man sieht das hier an dieser Stelle, dass das in der Version 1.5.2 passiert ist und man sieht auch, dass ich hier die Python-Version 2.7.10 installiert habe, kann ich dann sofort loslegen und entsprechend die Interactive Shell in der Python-Sprache verwenden. Wenn ich das Ganze mit Quit, Klammer auf, Klammer zu, beende, wird dann dementsprechend auch die Prozesse abgeschossen, das heißt mein Spark-Cluster runtergefahren. Eine zweite Möglichkeit, die ich mit der lokalen Version habe, ist einfach nur die Spark-Shell aufzurufen. Das startet mir wiederum wieder das Cluster, weil das ja in dem Fall runtergefahren wurde bereits. Und ich kann jetzt mit Scala, also der dazugehörigen Sprache, dementsprechend mit Spark arbeiten. Ja, da fehlen noch ein paar Plugins. Ist aber nicht ganz so kritisch. Und irgendwann sollte der Kommandoprompt kommen. Genau, irgendwann kommt der Kommandoprompt, dass ich dann hier entsprechend loslegen kann. Na, dann war das doch Exit. So, und dann kann ich das Ganze entsprechend wieder schließen. Das Gleiche gibt es, wie gesagt, auch für Spark SQL beziehungsweise für R. Das brauche ich aber dementsprechend nicht mehr demonstrieren. Ein weiteres wichtiges Tool, was man kennen sollte, ist Spark-Submit. Mit diesem Tool im Bin-Verzeichnis kann ich dementsprechende Spark-Jobs starten. Das heißt, wenn ich ein fertiges Skript habe, zum Beispiel in Python oder Scala, kann ich dieses komplette Skript nehmen und sagen, führe mir das hier jetzt bitte aus. Entweder soll der Driver lokal laufen oder wenn ich hier ein richtiges Cluster installiert und konfiguriert hätte, könnte ich natürlich auch sagen, führe mir das bitte serverseitig aus und dann würde das im Cluster entsprechend ausgeführt werden. Aber das werde ich später nochmal zeigen. Einen wichtigen Punkt hatte ich ja schon erwähnt, keine Leerzeichen. Einen weiteren wichtigen Punkt wäre das Gleiche, was ich gemacht habe, also zum Beispiel mit PySpark, ich führe es gerade nochmal aus, hier ausführt, wird feststellen, dass ich bei mir erstens keine Fehlermeldung bekomme. Wenn man das lokal jetzt einfach so entpackt hat und ausführt, bekommt man eine Fehlermeldung. Ich zeige auch gleich, woher die münzt und wie man sie wegbekommt. Und das Zweite ist, ich bekomme hier recht wenig auf die Kommandozeile ausgepackt. Weil normalerweise ist Spark von den Standardeinstellungen so kommunikativ, dass hier nicht einfach mal ganz schnell Spark kommt, sondern erstmal ganz viel Text. Da ich das eigentlich gar nicht benötige und diese Informationen momentan auch gar nicht haben möchte, bin ich in das Verzeichnis conf gegangen, nachdem ich das ausgepackt habe und habe hier diese Datei log4j.properties.template zum einen kopiert und zum anderen umbenannt, dass sie einfach nur noch log4j.properties heißt. Wenn ich die Datei jetzt einfach mal aufmache, und einfach mal anschaue, was da drin ist, wird man sehen, dass ich hier oben, das ist die einzige Änderung, die ich an dieser Datei gemacht habe, das Info in ein Warn umgeändert habe. Das heißt, den Standard-Log-Level auf Warn runtergesetzt habe. Weil, wie gesagt, der normale Informationslevel ist sehr kommunikativ und das fand ich einfach nur störend. Also das kann man dementsprechend hier ändern. So, wie erwähnt, die Warning-Level, also beziehungsweise Info-Level auf Warning umstellen, ist das eine. Das zweite, wenn man diese Fehlermeldungen bekommt, dass er gar kein Hadoop-Cluster findet und das mit Hadoop gar nicht interagieren kann, das kann man auch relativ einfach beheben. Dazu lädt man sich zum einen eine sogenannte winutils.exe, am besten auf der Hortonworks-Seite runter, Link gebe ich in den Ressourcen an, dort kann ich sie runterladen. Und ich habe die jetzt bei mir in das Verzeichnis winutils bin gepackt. Das ist die einzige Datei aus dem Hadoop-Cluster, die Spark zumindest unter Windows sucht und starten will und dann sagt, na, ich kann ein Hadoop-Cluster hier gar nicht finden und konfigurieren kann ich es auch nicht. Und dementsprechend bekommt man eine unschöne Fehlermeldung. Die Fehlermeldung an sich ist erstmal nicht kritisch. Das heißt, ich kann trotzdem Spark verwenden, aber wenn man diese nicht haben möchte, weil man sie störend findet oder warum auch immer, legt man, wie gesagt, diese winutils.exe runter, legt sie in das dementsprechende Bin-Verzeichnis. Einen weiteren wichtigen Punkt, den ich dann anschließend machen muss, ist, ich lege eine Systemvariable an mit dem Namen Hadoop underscore home und setze die auf das winutils-Verzeichnis. Also nicht auf das Bin-Verzeichnis, wo die Datei liegt, sondern auf das Verzeichnis oben drüber. Soweit erstmal zu der lokalen Installation. Olivia, kannst du uns zeigen, wie man das Ganze dann in der Cloud, sprich unter Windows Azure, zum Laufen bekommt?
Danke, Sascha. Fahren wir fort mit dem zweiten Teil der Demo. Und zwar, wie sieht es aus mit Spark auf Azure? Und Spark gibt es seit Juli als Preview auf HD Insight, also auf Azure HD Insight. Wechseln wir erstmal zu dem neuen Azure Management Portal. Hier bin ich in einem neuen Azure Management Portal und möchte erstmal ein Spark Cluster erstellen. Klicke hier auf Neu und kann dann auf Data plus Analytics gehen. Sehe hier auch HD Insight und kann dann im nächsten Schritt erstmal einen Namen definieren für mein Spark Cluster. Ich sage MVA Spark, wie gecheckt, Clustertyp, und hier gibt es vier unterschiedliche Möglichkeiten bei HD Insight. Wir können erstmal einen klassischen Hadoop Cluster nehmen, HBase, ein Storm Cluster, also spezifisch für Streaming, und hier zum Schluss Spark. Und bei Spark gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn es um Betriebssystem geht, bleiben wir hier jetzt erstmal bei Windows. Hier die Version Spark 1.3 und definieren dann, welches Abonnement von Azure wir nutzen, welche Ressourcengruppe, und da möchte ich eine neue erstellen. Die nenne ich jetzt einfach mal Spark. Als nächstes Anmeldeinformationen möchten wir natürlich Credentials definieren. Ich kann potenziell auch Remote Desktop aktivieren, aber das reicht fürs Erste aus. Als nächstes muss ich eine Datenquelle definieren. Ich möchte ein neues Speicherkonto erstellen, sage MVA Spark. Daraufhin wird ein Standardcontainer auch noch erstellt, wiederum MVA Spark. Ich möchte das hier in Nordeuropa erstellen und das war es dementsprechend wieder auswählen. Dann das Letzte, was wir noch einstellen müssen, sind die Knotenpreisstufen. Wir können das hier auf 4 Knoten belassen, können das aber auch ein bisschen runterschrauben, sagen wir mal auf 2. Das kann man im Nachhinein noch weiter skalieren, runterskalieren wie auch nach oben skalieren. Und so sind wir fertig und erstellen jetzt einfach einen Cluster. Nun ist unser Spark Cluster fertig erstellt worden. Klicken wir einfach mal hier drauf auf MVA Spark. Kriegen natürlich hier einige weitere Informationen. Das, was wirklich interessant ist, ist natürlich die URL. Einfach da draufklicken, natürlich kommt dann ein Pop-up-Fenster dafür, dass wir da unsere Credentials angeben müssen, die wir vorher eingestellt haben. Das ist dann das HD Insight Spark Dashboard oder so eine UI. Und hier sehen wir als Erstes natürlich eine schöne Übersicht, was unsere Nodes, unsere Knoten denn alles machen. Running Applications und hier auch noch die Completed, also die ausgeführten Applikationen. Interessant ist natürlich der Ressourcenmanager. Das ist jetzt alles by Default. Können das aber natürlich auch noch weiter verändern. Das muss man nicht unbedingt hier in diesem Dashboard machen, das kann man ebenfalls per Remote Desktop in dem Cluster selber dann machen. Natürlich ist das hier anhand dieses Dashboards doch um einiges praktischer, aber wie gesagt, über Remote könnte man eben diese Config-Dateien selber ändern. Diese Werte sind natürlich recht gering. Wenn man natürlich mehrere Leute auf dem Cluster hat, möchte man dafür sicher gehen, dass das gut verteilt wird. Wenn ich jetzt die einzige Person, die auf dem, die auf diesen Cluster zugreifen wird, könnte ich natürlich, um den Job ein bisschen zu beschleunigen, hier diese einzelnen Werte dann noch höher setzen. Gehen wir mal auf den nächsten Tab, und zwar Notebooks. Hier sehen wir zwei Notebooks, zum einen ein Jupyter Notebook und ein Zeppelin Notebook. Jupyter Notebook, das sind die IPython Notebooks, mittlerweile die dritte Version von den IPython Notebooks. Wie der Name schon sagt, stammt das aus der Python-Ecke, eines dieser Sprachen, die eben auf Spark unterstützt werden. Aber dementsprechend könnte man schon so sagen, dass Jupyter hier in dem Fall First Class Citizen wäre, dass hier in diesem Fall Python der First Class Citizen wäre. Auf der anderen Seite, Zeppelin ist ein weiteres Incubator-Projekt und ist allgemein auch für ja, interaktive Datenanalysen besser geeignet. Dadurch, dass es halt noch ein Incubator-Projekt ist, kann es natürlich auch sein, dass da einige ja, dass man da auf einige Probleme noch stoßen könnte. Aber da einfach noch Geduld. Darüber hinaus, die anderen üblichen Tabs, die man sonst auch bei einem normalen HD Insight Cluster oder HD Insight Dashboard sehen kann. Zum einen File Browser, also was sind das für Daten, auf die man zugreifen kann? Momentan, also bei der Erstellung von dem MVA Spark Cluster, wurde ja auch ein Speicherkonto erstellt, wo hier unter anderem auch Beispieldateien abgespeichert sind, Samples und so weiter und so fort. Man kann auch mit HiveQL auf dieses Cluster zugreifen, wie man das hier sieht. Und darüber hinaus sieht man hier noch weitere oder kann man hier noch weitere Links finden. Das ist hier Jupyter Documentation, Zeppelin Documentation und so weiter und so fort. Gehen wir zurück auf die Slides, nachdem sowohl Sascha gezeigt hat, wie man Spark lokal installiert, als auch ich eben gezeigt habe, wie man ein Spark Cluster in Azure erstellen kann. Spark ist auch Teil unserer sogenannten Cortana Analytics Suite. Hinter Cortana Analytics Suite stecken eine Menge von Datendiensten oder Analysediensten auf Azure, die dazu gedacht sind, eben Daten zum einen erstmal einzusammeln, sei es jetzt hier Event Hub, die erstmal abzuspeichern, sei es in Azure Data Lake Store oder weiter zu verarbeiten über zum Beispiel einen Hadoop Cluster oder Spark Cluster. Hier natürlich gelb hervorgehoben, sieht man, wo Spark überhaupt steckt. Natürlich zum einen Azure HD Insight, weil Azure HD Insight als oder weil man eben ein Spark Cluster auf Azure HD Insight Basis erstellen kann, sowohl auf Windows als auch auf Linux. Azure Data Lake Store haben wir jetzt gerade in dem Azure Management Portal nicht ganz klar in dem Wizard gesehen. Hier ist nämlich die Idee, dass man bisher ja eigentlich ein HD Insight Cluster auf Basis von Blob Storage erstellen kann, also so den sogenannten Speicherkonten. Hierbei musste man sich aber immer wieder nochmal Gedanken darüber machen, wie man erstmal die Daten partitioniert über mehrere Daten, über mehrere Dateien. Und dann darüber hinaus hat ja auch ein Speicherkonto bestimmte Limitierungen. Dementsprechend hat man dann mehrere Speicherkonten für ein HD Insight Cluster hergenommen. Man sieht, man muss sich sehr viele Gedanken darüber machen, wie man jetzt die Dateien richtig partitioniert. Und die Vision bei Azure Data Lake allgemein ist sozusagen Big Data Made Easy. Als Entwickler musst du dir keine Gedanken darüber machen, wie du die Dateien partitionieren sollst. Das kann man eben alles schön skaliert abspeichern in einem Azure Data Lake Store. Und da reden wir dann wirklich von mehreren Petabyte-Scale-Daten. Momentan ist es im Private Preview, dass man ein Spark HD Insight Cluster auf Basis von Azure Data Lake Store erstellen kann. Was haben wir jetzt in diesem Modul gelernt? In dem ersten Modul von dem MVA-Kurs Interaktive Datenanalysen mit Apache Spark auf Microsoft Azure. Wir haben natürlich damit erstmal angefangen, was ist denn überhaupt Apache Spark? Warum ist denn Spark so beliebt oder in welchen Szenarien ist denn Spark so gut geeignet? Daraufhin dann nochmal Hadoop gegenüber Spark gegenübergestellt und dann zum Schluss natürlich den interessantesten Teil, die Demo. angefangen erstmal mit Saschas Demo, wie man denn, wie ihr denn Spark lokal auf dem Windows-Rechner installieren könnt und dann darüber hinaus natürlich auf Azure-Basis, wie man einen Spark-Cluster erstellen kann. Bis zum nächsten Modul.